Volte, Tantagestickets anschau, Le Matthias Hacker.
Und jetzt nochmal auf Deutsch. Das hieß gerade: Herzlich willkommen zum Tagesticket mit Matthias Hacker. Ja, habt ihr die Sprache gerade erkannt? Zugegeben, das war schwierig. Erstens war es nur ein ganz kurzer Ausschnitt und zweitens hört man diese Sprache sehr selten. Das war Irisch bzw. Irisch-Gälisch, eine alte keltische Sprache, die immer noch in Irland gesprochen wird und neuerdings auch in Brüssel, Straßburg und Den Haag. Irisch-Gälisch ist jetzt nämlich offiziell eine europäische Amts- und Arbeitssprache. Das heißt, jetzt werden auch Gesetzestexte, Urteile vom Europäischen Gerichtshof und sämtliche wichtigen Dokumente der EU auf Irisch übersetzt. In eine Sprache, die selbst in Irland gerade mal 100.000 Leute sprechen. Da stellt sich schon die Frage, ist das bürokratischer Unsinn oder kulturell besonders wertvoll und wichtig? Darüber und über die Schönheit der irischen Sprache spreche ich heute mit Britta Schulze-Tullin. Ihr habt sie gerade schon in der Begrüßung gehört. Sie ist Keltologin und hat das Buch Irisch für Anfänger geschrieben. Und im zweiten Teil, nach dem Nachrichtenüberblick, da hört ihr heute einen Isländer, der aber Deutsch spricht. Er ist der Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft und heute geht die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei los.
Tagesticket, was uns heute bewegt. Ein Podcast von Bayern 2.
In den vergangenen 60 Jahren, da kamen immer mehr Länder zur EU und damit auch immer mehr Amtssprachen. 24 sind es mittlerweile und eine darunter ist das Irische. Jetzt sagt ihr, Moment mal, in Irland, da sprechen sie doch Englisch. Ja, das stimmt, größtenteils, aber es gibt auch die irische Sprache und nach dem Brexit wird die jetzt aufgewertet. Irisch-Gälisch ist zwar schon seit 2007 eine EU-Amtssprache, aber bisher hat es da so eine Ausnahmeregel gegeben, dass eben nicht alle Dokumente und Texte ins Irisch-Gälische übersetzt werden müssen. Mit dem neuen Jahr ist das jetzt anders. Jetzt werden in allen EU-Behörden alle Unterlagen auch ins Irische übersetzt und es gibt auch spezielle Dolmetscherinnen und Dolmetscher dafür. Dr. Britta Schulze-Tullin ist Keltologin und hat unter anderem in Wales und in Irland Sprachwissenschaften studiert. Sie unterrichtet heute Irisch-Gälisch an der Universität Halle und hat das Buch Irisch für Anfänger geschrieben. Hallo, Frau Schulze-Tullin.
Ja, hallo.
Wie würde ich Sie denn korrekt in Irisch-Gälisch begrüßen?
Diridj.
Diridj?
Ja, das heißt Gott zu dir.
Und das spricht man auch wirklich und sagt man so in Irland, das ist dann die gängige Begrüßung.
Ja, also auf alle Fälle im Westen.
Dort, wo das Irisch-Gälische hauptsächlich gesprochen wird, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, ganz genau. Mhm.
Können Sie uns einen gälischen Witz erzählen oder einen Trinkspruch?
Slánce var agus bás an éirinn. Das heißt, gute Gesundheit und Tod in Irland, das ist der Hintergrund von der Auswanderung, dass es ein Privileg ist, im Heimatland sterben zu dürfen und nicht in der Fremde.
Und was sagt uns dieser Spruch über die ganze Sprache und über das Land?
Nun, die Iren, die lieben ihr Land und sie sind stolz darauf, Iren zu sein und stolz darauf, ihre Sprache.
Das Irische ist jetzt eine vollwertige EU-Amts- und Arbeitssprache. Es ist aber auch immer synonym die Rede so ein bisschen vom Gälischen. Wie hängen Irisch und Gälisch zusammen? Das Irisch-Gälische ist, glaube ich, ein Teil von mehreren gälischen Sprachen. Ist das richtig?
Genau, also es gibt Irisch-Gälisch, Schottisch-Gälisch und Manx-Gälisch. Das ist so die gälische Sprachgruppe. Im Deutschen sagt man oft Gälisch und meint entweder Schottisch-Gälisch oder Irisch-Gälisch, aber das sind wirklich zwei verschiedene Sprachen.
Und hat das eine Ähnlichkeit zum Englischen in irgendeiner Form oder kommt das wirklich aus einer ganz anderen Ecke?
Also es gibt höchstens englische Lehnwörter im Irischen, aber eigentlich ist Irisch eine keltische Sprache. Das heißt, die Kelten kamen mal vom Festland aus Gallien, das Land von Asterix, und breiteten sich dann auf den britischen Inseln aus.
Und da steckt dann das Gälische im Gallischen natürlich auch drin, oder?
Ja, richtig.
Es hört sich jetzt eben ganz anders an, aber in Irland kommt man mit Englisch eigentlich gut zurecht. Die meisten Iren sprechen auch Englisch. Inwiefern ist denn Irisch dort im Land überhaupt noch akzeptiert? Bei jungen Menschen wird es da gesprochen?
Ja, das kommt immer auf die Region ein bisschen an. Also im Westen ist es sowieso noch Muttersprache. Da wird es überall gesprochen, auch von jungen Leuten. Und ansonsten kommt es eben darauf an, also wie die jungen Leute drauf sind. Also jeder lernt es in der Schule. Und ob man dann das anschließend weiter pflegt, das hängt von dem Einzelnen drauf an. Und auch vom Arbeitgeber, denn in vielen Berufen braucht man auch inzwischen Irisch-Gälisch.
Und wie sind Sie dazu gekommen?
Ich hatte Walisisch gelernt und anschließend mich dazu entschlossen, Keltologie zu studieren. Und da ist Irisch nun mal die wichtigste Sprache.
Und was fasziniert Sie daran?
Also es ist eine sehr komplizierte Grammatik und man lernt immer was dazu. Also ich unterrichte jetzt seit über 10 Jahren Irisch an der Universität und es wird nie langweilig.
Jetzt heißt es ja, dass Deutsch schon eine sehr, sehr schwierige Sprache ist. Würden Sie sagen, das Irisch-Gälische ist schwieriger, wenn Sie schon die Grammatik ansprechen?
Da müsste man wahrscheinlich einen Franzosen zum Beispiel fragen, der beide Sprachen gelernt hat. Das ist eben auf ganz andere Art und Weise schwierig. Also Fälle gibt es zum Beispiel dort kaum.
Sie haben das Buch Irisch für Anfänger geschrieben. Ich wäre jetzt so ein blutiger Anfänger. Wie würde ich denn beginnen, diese Sprache zu lernen?
Naja, am besten natürlich mit diesem Buch, aber ansonsten schauen, wo der nächste Sprachkurs ist und dann einfach mal hingehen.
Sie lehren es gerade an der Uni in Halle. Wie weit verbreitet ist es denn überhaupt, dass solche Kurse angeboten werden, auch bei uns in Deutschland?
Also ich kenne jetzt mindestens 10 Städte, wo an den Volkshochschulen zumindest Irisch angeboten wird. Als Fach an der Uni ist es seltener, also da ist besonders Marburg und Bonn zu nennen. Aber Volkshochschulen hat man eigentlich ganz gute Karten.
Obwohl Irisch jetzt schon länger eine offizielle Amtssprache der EU ist, also 24 gibt es ja, hat sich es bisher so in so einer Ausnahmesituation befunden. Also die EU-Institutionen waren jetzt nicht verpflichtet, vollständige Übersetzungen anzubieten und Dolmetscherdienste und so weiter, wie bei den anderen 23 Sprachen es der Fall ist. Das ist jetzt anders. Gibt es denn überhaupt genügend irische Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Brüssel, Straßburg und Den Haag?
Ja, das kann ich natürlich nicht so genau sagen, da müsste ich ja dort selber arbeiten, aber ich kenne zumindest 2 muttersprachliche Iren, die in Brüssel arbeiten.
Und Sie sind noch nicht angefragt worden?
Nein, noch nicht.
Irlands Europaminister Thomas Byrne hat jetzt gesagt, dass er auf eine Renaissance der irischen Sprache hofft. Glauben Sie daran, dass es die geben wird?
Naja, je höher der Status einer Sprache ist, umso besser kann man sie fördern und damit wird sie sich auch weiter verbreiten. Also ich denke schon, dass das was bringt.
Glauben Sie, dass dieser irische Status auch etwas mit dem Brexit zu tun hat, dass man jetzt gesagt hat, okay, man erhebt diese Sprache jetzt in den neuen Status?
Ja, ich bin kein Politiker, aber es kann schon sein, dass man jetzt meint, dadurch, dass das Englische ja von England so ein bisschen weniger wird, dass man dann eben Irisch nachrücken lassen kann.
In Irland selbst wird das Irisch-Gälische, glaube ich, so von rund 100.000 der 5 Millionen Iren gesprochen. Man könnte jetzt auch böse sagen in der EU, es werden jetzt noch mehr unnötige Übersetzungen angefertigt, die praktisch am Ende niemand lesen kann. Würden Sie dem zustimmen oder finden Sie es wichtig und identitätsstiftend?
Also identitätsstiftend, das ist auf alle Fälle. Und naja, es hat ja jeder Irisch in der Schule gelernt. Also man sollte halt das nach der Schule dann auch weiter pflegen und anwenden.
Wie modern ist die Sprache jetzt auch? Ich meine, also es ist eine sehr alte, traditionelle Sprache auch dort in Irland. Jetzt ist im EU-Deutsch vielleicht oder in den EU-Sprachen, da ist eine sehr bürokratische Sprache. Wie sehr passt da das Irisch-Gälische denn drauf?
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung für die Sprachwissenschaftler, nun jetzt manche Fachbegriffe erst auf Irisch zu schaffen.
Also es wird viele Wörter einfach gar nicht geben bisher.
Ja, da müssen neue Begriffe geschaffen werden, wenn man eben nicht die englischen Wörter verwenden möchte.
Könnten Sie sich vorstellen, wie man solche Begriffe denn erfindet?
Man hat ja genug Vergleich. Also im Deutschen hat man ja auch, man sagt Fernseher und nicht Television. Und welche Begriffe liegen denn nahe dann zur Verwendung? Also man findet dann schon was, das ist kein Problem.
Aber man könnte dann schon sagen, dass dieser neue Status in der EU dadurch auch das Irisch-Gälische wieder so ein bisschen mehr zum Leben erweckt, oder? Also es wird eine lebendigere Sprache dann auch. Also es kommt Dynamik rein.
Ja, natürlich. Die Sprache hat ja dann auch mehr Vokabular und ja, ist moderner auf alle Fälle.
Dr. Britta Schulze-Tulin ist Keltologin und hat unter anderem in Wales und Irland Sprachwissenschaften studiert und hat uns einen kleinen Einblick ins Irisch-Gälische gegeben. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Nicht zu danken.
Was heute an diesem Donnerstag sonst noch wichtig wird. Heute vor 10 Jahren, am 13. Januar 2012, da will der Kapitän der Costa Concordia für seine Passagiere an Bord einen Gruß an die Insel Giglio ausrichten. Er fährt ein außerplanmäßiges Manöver ganz nah an die Küste heran. Es geht schief. Die Costa Concordia kollidiert mit einem Felsen und havariert. 4000 Passagiere und Crewmitglieder konnten zwar noch in Sicherheit gebracht werden, aber 32 Menschen sterben. Luciano Castro hat es damals überlebt, vergessen kann er es aber nicht.
Den Moment des Unglücks, den vergisst man nicht. Das Zittern und Vibrieren, der Schlag wie eine Explosion. Dann die Angst der Menschen, die Flucht, die Panik um einen herum und die Gastfreundschaft auf Giglio, in der Kirche, den Hotels und in den Wohnungen.
Die Bilder vom havarierten, zur Hälfte im Wasser liegenden Schiff gehen um die Welt. 2,5 Jahre lang liegt das Schiff dann wie ein riesiger, gestrandeter Wal vor dem Hafen Giglios und erst 2014 wird sie dann nach der größten und teuersten Bergungsaktion in der Seefahrt wieder aufgerichtet und dann nach Genua zur Verschrottung abgeschleppt. Heute jährt sich die Katastrophe zum 10. Mal. Der Kapitän, der übrigens verantwortlich war, ist zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Ab heute ist die serbische Stadt Novi Sad Europas Kulturhauptstadt 2022. Eigentlich ist sie das schon seit dem 1. Januar, aber weil heute erst das serbische neue Jahr beginnt, nach dem alten julianischen Kalender, ist es in Serbien jetzt erst offiziell. Deswegen findet dort auch heute erst die große Eröffnungsfeier statt. Der Cheforganisator Nemanja Milenković.
Es wird die Kultur an die erste Stelle setzen. Ob Novi Sad wirklich eine Metropole der europäischen Kultur ist? Nein. Ob es eine Kulturstadt werden kann, ob es für die Kultur lebt, denn Kultur ist nicht nur Theater, Ausstellung, Konzert, sondern eine Lebensweise.
Novi Sad hätte schon letztes Jahr Kulturhauptstadt Europas sein sollen, aber pandemiebedingt mussten die Vorbereitungen verschoben werden. Die Donaustadt will die kulturelle Diversität in diesem Jahr in den Vordergrund stellen und Brücken bauen. Und in Koblenz wird heute ein wichtiges Urteil verkündet. Im ersten Prozess weltweit gegen einen Angehörigen des syrischen Foltersystems. Dem ehemaligen Geheimdienstoberst Anwar R. werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Konkret geht es um mindestens 30-fachen Mord, 4000 Fälle von Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung und mindestens um 3 Fälle von sexualisierter Gewalt. Die Taten soll er zwischen April 2011 und September 2012 im berüchtigten syrischen Gefängnis Al-Khatib im Zentrum von Damaskus begangen haben. Das Urteil im Fall des 58-Jährigen wird heute weltweit mit Spannung erwartet. Heute startet die Europameisterschaft im Handball mit dem Eröffnungsspiel. Ausrichter sind die Slowakei und Ungarn. Spanien hat ja schon die letzten beiden Titel gewonnen und will als Favorit jetzt den 3. Titel in Folge holen. Das deutsche Team gehört auf alle Fälle nicht zum Favoritenkreis. Das weiß auch Bundestrainer Alfred Gislason, der uns am Telefon Folgendes gesagt hat.
Wir haben eine sehr unerfahrene Mannschaft. Wir haben uns vorgenommen, aus dieser Gruppe in die Hauptrunde zu kommen. Und das ist unser Ziel und dabei bleibt das. Wir spielen das erste Spiel gegen Weißrussland, die eine sehr eingespielte Mannschaft haben, anders als wir. Und dann kommen die Mannschaften wie Polen oder die Österreicher. Also das ist eine Gruppe. Jeder dieser 4 Mannschaften ist möglicher Gruppensieger, muss man im Vorfeld sagen. Also ist sehr spannend.
Wie Alfred Gislason gerade schon angesprochen hat, es gibt 6 Vorrundengruppen mit jeweils 4 Mannschaften. Und die besten 2 aus jeder Gruppe qualifizieren sich dann für die Hauptrunde. Und das ist auch das Ziel der deutschen Mannschaft. Und warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Der deutsche Spielmacher Philipp Weber hat gesagt, dass Deutschland die Wundertüte des Turniers ist. Und wenn es nach der Stimmung im deutschen Team geht, warum nicht hoffen? Der Bundestrainer?
Na, ich denke, die Stimmung ist sehr gut. Wir haben ja jetzt 2 gute Vorbereitungsspiele gemacht und das sind sehr talentierte Spieler und wir sind voller Vorfreude auf die EM.
Zur Vorfreude mischen sich aber auch ein paar Sorgenfalten. Wie wird das Turnier mit Corona und den steigenden Omikron-Infektionen verlaufen?
Ja, natürlich macht man sich Sorgen, wie das alles da vor Ort sein wird. Aber wenn wir in die Slowakei fliegen, Ja, müssen wir natürlich auch sehr aufpassen und hoffen natürlich, dass wir geschont bleiben von Corona.
Böse Stimmen sagen jetzt schon, wer die wenigsten Fälle im Team hat, der gewinnt am Ende das Turnier. Am 30. Januar ist das Finale und wer weiß, vielleicht steht ja dann im Finale auch die Wundertüte Deutschland. Ich drücke auf alle Fälle die Daumen, vor allem dafür, dass die Spieler gesund bleiben. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist morgen gegen Belarus. Ihr könnt es live im Ersten sehen. Das war das Tagesticket am 13. Januar. Danke euch fürs Zuhören. Feedback und Fragen schickt ihr mir am besten an die E-Mail-Adresse tagesticket@bayern2.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr denn wollt. Mich würde es freuen. Ich bin Matthias Hacker und ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Macht's gut, ciao.
5 Jahre lang haben Ermittler einen Hacker gejagt, der für den spektakulärsten Cyberangriff verantwortlich sein soll, den es je in Deutschland gegeben hat. Die Geschichte dieser Jagd erzählen wir in Der Mann in Merkels Rechner, im BR Podcast Center, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.